Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mit einem Mann, den ich nicht weiter vorstellen muss. Ihr kennt ihn alle und er war auch schon oft bei Saatkorn zu Gast. Es ist Kawa Junossi. Herzlich willkommen, Kawa.
Dankeschön, Gero. Herzlichen ich wollte die Zuschauer begrüßen. Okay, fangen wir wieder von vorne an, ja?
Ja, alles klar.
Danke, Gero, dass ich wieder hier dabei sein darf.
Ja, ist ja auch eine ganze Menge passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Was im Sommer auf unserem Festival, da haben wir uns auch zuletzt gesehen. Da ging es um Old HR versus New HR. Vielleicht kommen wir heute nochmal in die Richtung, who knows. Aber ich wollte erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Du hast ganz aktuell angetreten die Stelle als Geschäftsführer der Charta der Vielfalt. Ne?
Jawohl, so ist es. Seit 1.9. ist schon jetzt die zweite Woche. Und in Berlin und beschäftige mich mit meinen Lieblingsthemen, die relevanter und wichtiger und bedrohter sind, mehr denn je.
Ja, in Anbetracht der zuletzt aktuellen Wahlen in Thüringen und Sachsen und ich vermute mal, dass in einer Woche am Sonntag uns vielleicht Ähnliches blüht, finde ich das wichtiger denn je, dass man sich da entsprechend engagiert. Die Charta der Vielfalt ist ja sehr, sehr breit aufgestellt. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie du dazu gekommen bist und was jetzt so deine Aufgabe ist, was du da bewegen willst.
Genau, also erstmal wie zur Charta selbst, Vorstellung für diejenigen, die es nicht kennen. Charta ist eine Wirtschaftsinitiative, ist vor einigen Jahren entstanden, getragen von Mitgliedern wie Allianz, SAP und einige anderen. Und die Intention war natürlich in der Wirtschaft, im Arbeitsleben ein respektvolles, diskriminierungsfreies Miteinander zu gewährleisten. Und neben der Mitgliedschaft kann man auch die Charta einfach unterzeichnen. Und davon haben wir über 5000 Unternehmen in Deutschland. Und Charta sitzt in Berlin und die Diversity-Dimension, das hat man schon mal gehört, das stand auch schon von Charta, die 7 Dimensionen. Wie bin ich zu Charta gekommen? Natürlich kenne ich Charta, weil SAP war damals auch ein Gründungsmitglied, habe ich viel früher mit früheren Geschäftsführerinnen auch zusammengearbeitet, wie Aletta zum Beispiel und später Steffen Kiefer. Und ich bin dazu gekommen, weil eigentlich natürlich war naheliegend, nach der SAP-Zeit wieder einen Corporate Job woanders einzunehmen, dann diesmal mit Gesamtverantwortung als Vorstand. Aber ich bin Ende 40 und da stellt man auch andere Fragen und deswegen habe ich immer rechts und links geguckt, weil das hat mich nicht so richtig gepackt. Dazu können wir vielleicht ein bisschen reden, ob HR wirklich ein Ort ist, wo man sich hin entwickeln sollte oder sich noch wohlfühlen kann, wenn man bei sich selbst und bei den Werten bleiben will. Und dann im August hat Eva Voss mich angerufen. Sie ist im Hauptberuf bei BNP Paribas Diversity-Chefin und nebenberuflich ist sie im Vorstand von Charta der Vielfalt und war mit der Suche, Personalsuche beauftragt, beschäftigt mit zusammen mit Raphael vom Vorstand aus. Und erst ging es da darum, ob ich Leute kenne, das sind für den Job und dann habe ich natürlich einfach Vorschläge gemacht. Und dann im Laufe des Gesprächs, irgendwann mal die Frage, was ist mit dir, ob ich das selber nicht machen will. Und dann haben wir ein bisschen über Potenzial darüber geredet, was so auf der Straße ist. Und dann habe ich Gero, du kennst, auf einmal jetzt getriggert, so mein Purpose. Und dann habe ich auch mal gedacht, das ist eine super gute Mischung zwischen dem, was ich eigentlich mitbringe, D&I vom Unternehmen aus, also operativ. Und D&I sind Themen, mit denen ich am meisten Spaß hatte. Das ist bei HR, glaube ich, der Lieblingsbereich, wenn man Gesamtverantwortung hat. Dann aber auch diese Impact mit der Gesellschaft und insbesondere die Entwicklung, von denen wir gesprochen haben, die mich persönlich beschäftigt haben. Und zu sagen, okay, das Gleiche, was man im Unternehmen machen könnte in Sachen D&I, jetzt nicht für ein Unternehmen zu machen, sondern für viele. Und hier einen Impact zu leisten, vor allem in der aktuellen Zeit, was wo ich Handlung viel dringender sehe als je zuvor. Und so war es dann ein Match. Und dann haben wir dann relativ schnell dann auch zwar auch ausgeschrieben, das war natürlich ein Bewerbungsgespräch, etc., die auch gelaufen ist, aber dann haben wir dann sind schnell zueinander gekommen. Und seit September bin ich ja im Amt jetzt.
Jetzt 2 Wochen am Start im NGO. Das ist schon was ganz anderes als die Corporate-Welt, aus der du kommst, oder?
Auf deiner Seite ja. Natürlich hat man nicht die ganzen Strukturen, Ressourcen etc., die man in großen Unternehmen hat. Und das ist auch Teil meines persönlichen Wachstums, auch neben der rein ideellen Seite, was man so an Impact erzeugen kann, aber zu zeigen, wie man mit knappen Mitteln natürlich, die auch meist auch zweckgebunden ist und mit wenig Personal trotzdem maximal Leistung, Output erzeugen kann. Und ich habe ein sehr gutes Team vorgefunden, die sehr motiviert sind, die natürlich auch aus Purpose den Job machen, zum Teil auch seit längerer Zeit. Und ich freue mich, mit denen gemeinsam jetzt die Herausforderung mit einem besonderen Fokus voranzubringen. Natürlich mehr Fokus auf Ausland, mehr Fokus auf Demokratie im Arbeitsplatz, weil nach der Wahl sind vor den Wahlen zu sitzen, die anderen Diversity-Dimensionen natürlich nicht zu vernachlässigen, denn nur weil wir im Moment auf Migration fokussieren, heißt nicht, dass in dem Feld von Gender Diversity zum Beispiel Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Genau im Gegenteil, in Sachen Gleichberechtigung haben, bewegen wir uns in Schneckentempo, wenn die überhaupt, wenn wir keinen Rucker machen, um als ein Beispiel hervorzuheben. Also da ist viel zu tun, sowohl Produkte und Service für die Mitglieder und Unterzeichner und natürlich für die Allgemeinheit bereitzustellen, aber auch viel mehr Impact und Kampagnen auch zu initiieren, um auf die Missstände aufmerksam zu machen, aber mit klarem Fokus auf Arbeitsplatz, klarer Fokus, evidenzbasiert, natürlich alles gemeinnützig, ohne finanziellen Hintergedanken.
Ja. Ja, ich finde das gut, dass du jetzt sagst, also auch diese ganze Thematik ethnische Herkunft, Nationalität soll auch mal in diesem Kontext eine Rolle spielen, weil, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen, die Charta der Vielfalt hat auch in den letzten Jahren schon einen super Job gemacht und hat für mich zumindest sehr damit dazu beigetragen, dass man nicht immer nur über die Geschlecht und geschlechtliche Identitätsdimension geredet hat. Aber die steht mir eigentlich in der ganzen Diskussion doch manchmal viel zu weit im Vordergrund. Ne? Und andere Dimensionen wie Alter oder eben auch, wo kommst du her? Da muss man auch drüber diskutieren.
Ja. Ja, also große Aufmerksamkeit, auch getrieben durch Politik, hat natürlich Gender Diversity bekommen, gehabt in der Vergangenheit auch, tut es immer noch aktuell. Ist auch die Sichtbarste, sieht man auch auf den ersten Blick relativ schnell. Auch ist auch großer Handlungsbedarf dort, da sind wir, was die ganze Gender Pay Gaps oder Care Gaps etc. auch weit weg von Gleichberechtigung entfernt. Also, da soll nicht klein geredet werden, aber du hast richtig gesagt, wir im Charta sehen 7 Dimensionen und die anderen sind gleichermaßen wichtig. Thema Alter hast du angesprochen, so ein Lieblingsthema. Wie viel gerade in der Gesellschaft, beziehungsweise im Arbeitsfeld, sowohl im Arbeitsverhältnis als auch im Arbeitsmarkt, wir an Potenziale verschwinden, weil wir immer noch Vorurteile haben gegenüber erfahrenen Menschen.
Ja, ich glaube, um ganz kurz bei dem Thema einmal zu bleiben, die eine Dimension hast du benannt, so, also Vorurteile, die gängigen Stereotypen, die man so kennt, alte Leute lernen nichts mehr etc. pp. Müssen wir hier gar nicht vertiefen. Mhm. Aber es gibt ja auch noch eine ganz andere Dimension. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Gesetzgebung, ich sag's mal vorsichtig, da auch nicht gerade hilft. Weil wenn du Personal abbauen willst in Deutschland, dann ist das echt nicht einfach. Und in der Regel gehst du über einen Sozialplan und irgendwann kommt es dabei raus, dass du die Älteren halt ansprichst, ob sie sich nicht eine frühere Verrentung vorstellen können. Ne? Und der Dialog ist leichter, als das mit jemandem zu machen, der gerade eine Familie gegründet hat und eine Haushypothek aufgenommen hat. Also ich glaube, da ist es auch deshalb schwierig, weil wir halt sehr wenig Flexibilität im System haben.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, das Thema Kündigungsschutz bei den in Deutschland. Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen kreativ sein, bevor wir mit der Axt kommen, was den Kündigungsschutz angeht. Zum Beispiel, warum kann man den nicht Anreiz setzen für Unternehmen? Ich bin kein Freund von Verboten etc., aber Anreiz setzen, um älteren Beschäftigten oder erfahrenen Beschäftigten möglichst lange im Unternehmen zu halten. Also am Ende geht es zum Thema Kosten, wenn wir über Altersmix sprechen. Und es ist klar, dass erfahrene Kollegen und Kollegen natürlich ein anderes Gehalt haben als die Gen Z. Aber meine Meinung nach, es gibt verschiedene Instrumente. Im Buch gehe ich da darauf ein, in meinem Buch zu sagen, es wäre doch insgesamt für die Gesellschaft, für Betroffene und auch für den Staat günstiger, wenn der Staat die Beschäftigung älteren Arbeitnehmerinnen fördern würde. Zum Beispiel durch Vergünstigungen im Bereich Sozialversicherung oder bei Steuern entgegenzukommen, so dass man nicht den komplette Differenz übernimmt im Vergleich zu jemandem, der vielleicht nur 4, 5 oder 6 Jahre Erfahrung hat, aber schon einen gewissen Teil dieser Kosten, damit die Unternehmen dann den anderen Teil investieren und dann diese Menschen möglichst lange, so damit die können auch beschäftigen können im Unternehmen oder solche, die auf dem Markt sind, dann doch aus Kostenperspektive wettbewerbsfähiger werden im Vergleich zu den anderen. Verstehst?
Also absolut. Also ich finde Anreize setzen auch besser als Verbote aussprechen. Aber dass irgendwas geschehen muss, ist, glaube ich, klar. Ne?
Genau. Also die Idee zu sagen, bei Fachkräften, die aus dem Ausland kommen, war doch die Rede von Steuervergünstigungen über 3 Jahre.
Ja, ja.
Also, das kennen Sie, die Diskussion, ne? So ähnliche Dinge können wir auch überlegen, ob man hier auch einsetzt, um diejenigen, die im Betrieb sind, möglichst lange zu halten. Also im Unternehmen leichter zu machen, aus Kostenperspektive die zu halten, länger, die auch arbeiten wollen. Und vor allem diejenigen, die auf dem Markt sind, die Massenentlassung sehen wir gerade im Moment draußen, und diese Mitarbeiter durch solche Förderung attraktiver zu machen. Oder meistens auch das Thema Gesundheit spielt eine Rolle. Weil je älter man wird, dann nehmen natürlich auch die Belastung auch ab und kommen natürlich Erkrankungen etc. zu. Und ein anderer Vorschlag, den konnte ich bei SAP eben nicht mehr verwirklichen, aber auch in meinem Buch kommt vor, ob wir nicht in dieser Gruppe sowas wie eine 4-Tage-Woche Light anbieten kann. Heißt, dass die Menschen ihre Arbeitszeit reduzieren können, wenn sie körperlich oder geistig einfach nicht können irgendwann. Aber dann den Verdienstausfall, man sich dann Hälfte teilt. Mhm. Weißt du, also wenn man 20% reduziert, 10% Gehaltseinbuß nehme ich auf meine Kappe als Arbeitnehmer. Die andere 10 machst du das dann als Arbeitgeber, so dass wir einen Win-Win haben, so eine geteilte Sache und dann arbeitest du weniger. Aber auf der Kostenbasis kannst du dann mit den Einsparungen, also mit der Hilfe, dass der Arbeitgeber eingespart hast, könntest du theoretisch auch, wenn die Kostenbasis gleich bleiben soll, auch wieder jüngere Menschen beschäftigen und damit wieder zur Entlastung des Betriebs beitragen.
Absolut. Du hast jetzt gerade schon eine gute Überleitung auch gemacht. Ne? Ja. Also Kater wollte ich einmal drüber sprechen, aber natürlich auch dein Buch, was Ende September erscheint. Ja. Die große Potenzialverschwendung. Der Fachkräftemangel und die verborgenen Chancen für Menschen, Unternehmen und die Gesellschaft, mehr Ergebnisoffenheit und Talentförderung in der Personalführung. Werde ich mir natürlich.
Muss ich doch sagen, ein geiles Titel, oder?
Ja, total. Werde ich mir natürlich zulegen. aber vielleicht kannst du ein bisschen hier schon mal verraten, wie ist das Buch aufgebaut, was für Themen adressierst du da?
Ja, also eigentlich Anlass für das Buch war das, worüber ich mich permanent die ganze Zeit aufgeregt habe und meist das Ganze halt einen Ausbruch gefunden hat in LinkedIn, sowohl in meinen Zeiten, als ich bei SAP war, als auch danach, weil man es auch anders und besser machen kann. Und dann, also ein Beispiel zu sagen, wir reden über Talentmanagement, wir reden über Performance, faule Leute, du weißt, Schulnoten und variable Vergütung. Sowas hat mich ja immer aufgeregt, weil es komplett evidenzwidrig in Unternehmen eingesetzt wird, dadurch erhebliche transaktionale Arbeit entstehen, wogegen dann null Nutzen da sind. Aber viele Unternehmen machen es trotzdem immer wieder. Und dann zum Beispiel mit dem Thema Talentmanagement zu bleiben, zu zeigen, was die Alternative ist zu Schulnoten, zu klassischem Performance Management, und man trotzdem zum gleichen Ergebnis kommen kann. Und da ist mein Mantra, everybody's a talent. Wenn man das sich verwirklicht im Hinterkopf hat, dann kommt man naheliegender zu sagen, bevor ich die Symptome bekämpfe, also Low Performer identifiziere und dann die quäle und rausschmeiße etc., sondern ich fokussiere mich lieber darauf, bei denen die Performance nicht mehr stimmt, weil die sind ja nicht faul eingestellt worden, in Anführungszeichen, sondern die sind im Laufe des Arbeitsverhältnisses haben sie einen Leistungsverfall gehabt. Und wenn man da die Gründe findet, woran das Ganze gelegen hat, und dann darauf ansetzen, eine richtige Lösung zu finden, um einen bestmöglichen Match zwischen dem, was ein Mitarbeiter in der jeweiligen Lebensphase anbieten kann, und das, was man hat, hinbekommt, ist eine nachhaltige Lösung. Und da rede ich auch aus den praktischen Erfahrungen. Es ist nicht Meinung, ich wünsche mir was Utopie, sondern wie das auch in der Praxis funktionieren könnte. Und beim Thema Low-Performer in Anführungszeichen zu bleiben, ist in Praxis so, dass in der Regel passiert irgendwas im Leben eines Menschen, sei es innerbetrieblich, mit der Führungskraft, das neu funktioniert nicht, mit dem Team oder die Skills passen nicht mehr, oder aber auch im privaten Bereich, Scheidung, Erkrankung etc. Und dann darauf die passende Antwort zu geben, ist nachhaltiger für das Unternehmen, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, anstatt diese mit einem Stempel zu stigmatisieren und dann direkt an arbeitsrechtlichen Maßnahmen ranzugehen und rauszuschmeißen. Und so gibt es als Beispiel in anderen Bereichen auch Potenzial, sei es beim Thema Migration, da fordere ich eine Berufsausbildungs- oder Berufsabschlusspflicht für alle. Nicht nur für Migrantinnen, sondern für alle, weil wir haben in Deutschland mit 2,6 Millionen Menschen ohne Berufsabschluss mehr Menschen, die keinen Abschluss haben, als offene Stellen. Das ist ein Rekord. Und wir wissen, dass nicht nur die Arbeit die beste Beitrag zur Integration ist, sondern eine werthaltige und nachhaltige Arbeit. Weil im Moment die Menschen, die keinen Berufsabschluss haben, die landen im Niedriglohnsektor und damit vererben sie das Armut über Generationen hinweg. Und die Kosten, die dadurch auf Gesellschaft zu kommen, sind viel höher, als wenn man sich anstrengt, zusammenreißt und versucht wirklich allen Menschen einen Berufsabschluss zu ermöglichen. Und so geht's weiter, auch zum Thema Vereinbarkeit, beim Thema Diversity gibt es auch sehr viel Potenzial, die man heben kann. Und ein Bereich ist ein bisschen exposed, Thema Bildung, was mich auch sehr beschäftigt. Da habe ich zwar keine eigene Expertise, also das erzähle ich im Buch nicht aus eigener Erfahrung. Aber ich maße mir an, mittlerweile zu sagen, was dort in Bildung nicht gut läuft und was die Alternativen wären, um Deutschland wieder fit zu machen in Sachen Bildung. Zum Beispiel mehr Zusammenarbeit, mehr Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen. Und ich wäre dafür zu sagen, jede Schülerin, Schüler sollte bei den Unternehmen, Umgebung auch schon einen Mentor haben. Dass die viel früher mit der Wirtschaft in Berührung kommen, viel mehr früher Horizonterweiterung haben, zu sehen, was es so alles gibt, und viel mehr ein Austausch zwischen Praxis und Schule stattfindet, neben individuellen Unterricht und so weiter und so fort.
So, es ist Zeit für eine Mini-Werbepause, denn die Trendence Awards 2024 werden zur Learning Journey. Robindro, Ulla und ich haben nachgedacht, wie man die Trendence Awards in diesem Jahr noch besser machen kann. Unsere Idee: aus den Awards wird eine Learning Journey. Wenn du also am 7. November in Berlin dabei bist, wirst du live beim Pitch vor der Jury mit dabei sein. Das bedeutet, du lernst 20 Cases aus der Shortlist der Trendence Awards genau kennen und lernst so auch für deine eigene Arbeit. Das ist aber noch nicht alles, denn du wirst auch mitvoten können und so mitentscheiden, welche Unternehmen die renommierten Trendence Awards 2024 dann mit nach Hause nehmen. Und so wird aus den Trendence Awards deine individuelle Lernerfahrung mit 20 Best Practice Cases rund um Employer Branding, Recruiting und Talent Intelligence. Tickets gibt's ab sofort unter embrace.family/awards. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Saatkorn-Folge. Und damit geht's direkt zurück in die heutige Saatkorn-Podcast-Episode. Weiterhin viel Spaß.
Ja, ich finde das gut. So ein Buch kommt, glaube ich, zur richtigen Zeit. Ich sage das so zögerlich deshalb, weil das ist ja im Moment mein Lieblingsthema. Die Unternehmen machen an vieler Stelle reflexartig jetzt in schwierigeren Wirtschaftssituationen, die wir gerade haben, eine Rolle rückwärts, statt progressiv über die Zukunft nachzudenken. Ja. Die verhalten sich an vielen Stellen so,
als wären wir immer noch in Zeiten, wo wir keine Demografiebeschränkungen haben. Oder anders ausgedrückt, wenn die wirtschaftlichen Zeiten wieder besser werden, und das werden sie werden, Stichwort Zyklität, dann werden viele sich verwundert die Augen reiben, wie weit die Demografie dann fortgeschritten ist. Ne? Also ich habe das ja hier mitbekommen, was 2021 und 2022 im ersten Quartal zumindest noch los war, wie verzweifelt manche Arbeitgeber nach Personal gesucht haben. Jetzt die Rolle rückwärts, statt genau jetzt die Zeit zu nutzen, über die Zukunft nachzudenken und Verhaltensweisen, Prozesse und Vorgehensweisen zu verändern.
Ja, das ist leider so, aber man muss auch ein bisschen nüchtern sehen. Jetzt machen die was falsch, aber es wird für die jetzt handelnden Personen keine Konsequenz haben, wenn dann hoffentlich bald in einem Jahr und zwei Jahren das Ganze sich gedreht hat. Dann sind wir weg, dann sind wieder andere dran, die wieder dann von vorne anfangen müssen. Zumindest bei den Nicht-Eigentümer geführten Unternehmen. So bitter wie es ist, habe ich das Gefühl, solange die Shareholder jetzt die Rendite einstreichen und jetzt satt sind, ist ein bisschen das Gefühl, okay, ist was in drei, vier Jahren ist. Und dann kommt ein anderes Management und das ganze Leben fängt wieder von vorne an. Aber deswegen wird das, was du gesagt hast, nicht unrichtiger. Also wenn man wirklich ein nachhaltiges Unternehmen haben will, nachhaltiges Management, dann müsste man es genauso machen, wie du gerade gesagt hast. Und in meinem Buch geht es darum zu sagen, das kann jedes Unternehmen machen, und zwar jetzt. Und die Ausrede, wir haben keine Ressourcen, kein Budget etc., gilt nicht, weil fast alle Maßnahmen, die ich dort erwähne, die sind Sachen, die man, wofür man kein Budget oder finanzielle Mittel braucht, sondern einfach das passende Mindset zu sagen oder passende Menschenbild und sich die Themen einfach annehmen. Aber an den Fakten ändert sich nichts, wie du sagst. Demografiewandel kommt.
Ja. Der Demografie ist die Wirtschaftslage relativ egal. Genau. Ja, das finde ich gut, und dieses Plädoyer für eigentlich erstmal so über Menschen nachzudenken, dass jeder Mensch irgendwie ein Talent hat, das gefällt mir sehr gut. Das versuchen wir bei uns in der Firma sehr stark hochzuhalten. Auch die Idee, jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Ja. Das ist ja so ein Mantra auch von mir und Mission Statement von Embrace. Also ich glaube halt, die Welt wäre echt ein besserer Ort, wenn wir mehr daran arbeiten würden, diese Passung herzustellen und auch einfach offener über Menschen zu denken.
Anstatt die Armada von Menschen zu beschäftigen, die mit, ich bin selber Jurist, wie du weißt, mit Juristen etc., wie man jemanden dann als Low-Profile sozusagen rausekelt. Also diese Prozesse sind viel aufwendiger, weil es Anwälte beschäftigen oder Juristen intern beschäftigen, die wieder Symptomen arbeiten, anstatt zu sagen, okay, wir nehmen den Menschen und reden miteinander. Und hier eine Klarstellung, damit keine Missverständnisse haben. Everybody's Talent bedeutet nicht, dass man für jedes Talent auch im Unternehmen das passende Angebot hat.
Ja.
Also es kann auch sein, dass jetzt am Ende des Gesprächs kommt raus, dass dein Talent oder das, was du suchst in dem aktuellen Zeitpunkt, ist etwas, das was außerhalb im Unternehmen besuchen oder dich weiterentwickeln muss, raus. Auch das gehört zur Wahrheit, aber das muss man diese Mühe machen, weil die Präferenzen ändern sich, die Potenziale ändern sich. Nur weil ich am Anfang des Berufs den super Bock hatte auf HR Analytics zum Beispiel, das muss fünf Jahre später auch nicht der Fall sein. Und dann kann sein, dass meine Interessen sich weiterentwickelt haben und ich eigentlich, was weiß ich, im Sales-Bereich arbeiten will. Und wenn es so ist, dann natürlich naheliegend ist, im Sales-Bereich im Unternehmen selbst eine Beschäftigung zu finden, was einem eigenen Purpose und Leidenschaft am meisten entspricht. Wenn es nicht vorhanden ist und nicht geht, dann Tacheles zu reden, zu sagen, okay, dann ist vielleicht ein Schritt nach draußen sinnvoller, als jetzt ewig unglücklich als HR-Controller so im Unternehmen zu bleiben, obwohl du eigentlich gerne Vertrieb sein willst.
Es gibt ja manchmal sogar auch die Chance, das hängt sehr stark vom Unternehmen ab, aber in meinem persönlichen Fall habe ich ja 10 Jahre lang eine HR-Stabsstelle bekleidet und dann hatte ich eine Idee, mich unternehmerisch betätigen zu wollen. Habe das meinem Chef erzählt, in dem Gespräch, wo ich eigentlich gesagt habe, ich will kündigen, fragte er, was hast du denn vor? Dann habe ich ihm das erzählt und er sagte dann, ja, dann mach das doch hier, bau das doch hier auf. Also das ist jetzt sicherlich, habe ich da Glück gehabt und da kamen viele Dinge zusammen. Worauf ich aber hinaus will, ist...
Du bist ein perfektes Beispiel, wirklich, denn Berufsbiografie.
Man muss halt, glaube ich, über sich selber nachdenken, was man möchte und dann auch nicht warten, dass was passiert, sondern es proaktiv vertreten. Und dann ergeben sich auch Chancen in der Regel, ist zumindest meine Erfahrung.
Ja. Oder zum Thema Vereinbarkeit. Da ich wundere mich, dass immer noch viele Unternehmen da nichts haben oder lange darüber nachdenken. Ich meine, du bist ja auch Selbstunternehmer. Man kann so viele Angebote in Sachen Vereinbarkeit anbieten und kreieren, die wirklich erstmal extern, also Cash, nicht mal einen Cent kostet. Sondern es geht um Strukturen, Rahmenbedingungen, gemeinsames Verständnis im Team, um Unternehmen, also im Team, wie man sich gegenseitig in bestimmten Lebensphasen unterstützen will. Und auch da sind verborgene Chancen, die Unternehmen liegen, die nicht gehoben werden. Und dann wundert man sich, dass man nicht genügend, zum Beispiel Frauen, bekommt für das Unternehmen oder für die Führungsposition, wenn man alles andere ausblendet, dass immer noch, ob man es gut findet oder nicht gut findet, Frauen für Care-Arbeit in erster Linie verantwortlich sind, sei es für Kinder oder für Pflege.
Ja.
Und man dann mehr Frauen zum Beispiel haben will, dann muss man auch entsprechende Flexibilität im Unternehmen auch integrieren.
Ja, was eigentlich dahinter steckt, ich glaube, du hast das eben auch schon mal gesagt, das ist eigentlich fast eher ein Menschenbild, ne? Also wie möchte ich sozusagen mit den Menschen in der Organisation umgehen, dass es am Ende ums Geld verdienen geht, dass es auch um Leistung geht, das ist ja gekauft, ne? Aber das kann man ja so oder so erreichen. Man kann das sehr partnerschaftlich, sehr motivierend erreichen oder du kannst es halt mit ganz viel Druck versuchen, den Weg kann man auch gehen. Ich glaube, dass der andere Weg eigentlich der bessere ist.
Genau. Aber, also eigentlich kann ich übersetze mal, sehe ich den Menschen als ganzheitlich, aber auch Tacheles sagen, wir sind gewinnorientiert zu unternehmen. Ich helfe dir, damit du das Beste rausholst, aber müssen beide zueinander kommen. Oder ich habe das Gefühl im Moment immer mehr, ob man den Menschen sozusagen als fleischgewordenen Roboter sieht. Weißt du, dass sie nur so lange man die braucht, performt gut, wenn nicht, dann raus.
Ohne, dass man. In dem Fall kann man ja nur hoffen, dass für die Unternehmen, die so agieren, die Technologie sich schnell weiterentwickelt und dann irgendwann klar wird, dass das Menschliche doch insgesamt den Menschen nicht so ganz egal ist.
So ist es.
Du, ich habe noch eine Frage. Wir nähern uns leider schon der 30-Minuten-Marke. Ich versuche da immer drunter zu bleiben. Aber all das, was du jetzt gerade machst, auch das Buch, was du geschrieben hast, hast du nicht mal drüber nachgedacht, in die Politik zu gehen? Ich kann mir vorstellen, dass die Ideen da durchaus gefragt sein könnten.
Das war genau das, was ich vor Carter angeboten hatte, auch Gespräche von Parteien. Und da habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, jetzt, wenn ich in ein Unternehmen gehen will, da mich zu engagieren. Hat mich aber nicht ganz gepackt, weil ich bin kein Parteienmensch. Ich ist schon schwer, für manche Entscheidungen im Unternehmen gerade zu stehen, wenn irgendjemand irgendwas Idiotisches sagt, zu verteidigen. Aber dann eine Partei, dann irgendwelche idiotische Sprüche, was auch immer, von anderen Leuten zu verteidigen, das hätte mich ein bisschen, glaube ich, überfordert. Ich schließe nicht aus, dass irgendwann vielleicht doch den Weg gehe, aber dann war im Vergleich des Kater genau die beste Mischung. Man kann die Sachen treiben, die Themen, die wichtig sind, ohne dass man in die Partei gehen muss und trotzdem fest in der Wirtschaft verankert ist mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit vielen CROs und anderen, ist eine gute Mischung, das ist eine perfekte Mischung für mich. Ja, aber ansonsten, in der Tat, je mehr sich engagieren, umso besser. Ich glaube, wenn wir alle zusammen, alle, die sich darüber aufregen, was gerade im Moment Parteienlandschaft passiert, mit BSW und AfD, auch zum Teil mit CDU hadere ich manchmal, wenn ich manche Sprüche und sowas höre. Ich glaube, so eine gut bürgerliche Partei, die wirklich sich nicht dafür schämt zu sagen, ja, wir sind alle Gutmenschen hier, aber nicht naiv, hätte, glaube ich, bundesweit eine gute Chance, deutlich über 5% zu kommen. Da muss sich einer nur trauen.
Naja, ja. Also das ist ein großes
Thema. Wäre was für dich vielleicht.
nee, also ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Auch ich will das nicht ausschließen, aber ich habe das Gefühl, dass man, um wirklich da was gestalten zu können, so viele Kompromisse machen muss, dass die eigenen Ecken und Kanten ja dann nicht mehr da sind oder dass das System einen ausspuckt. Ist nur eine Hypothese, ich habe es da nicht probiert. Aber du hast schon recht, also nur meckern reicht eigentlich nicht aus. Normal müsste man sich selber deutlich mehr engagieren. Naja, du tust das jetzt bei der Charta der Vielfalt. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und Erfolg. Und zum Abschluss wollte ich noch kurz fragen, können wir vielleicht ein signiertes Buch über Saatkorn verlosen?
Von der großen Potenzialverbindung? Ja, natürlich.
Das ist doch klasse. Dann machen wir das. Wer das Buch gewinnen möchte, der sendet mir bitte an gewinne@saatkorn.com eine E-Mail mit dem Betreff Potenzialverschwendung. Und ja, irgendjemand von euch wird dann das von Kawa signierte Buch in den Händen halten. Ich sage jetzt erstmal danke, Kawa, dass du heute hier warst. Hat mir wie immer Spaß gemacht. Wir haben garantiert nicht zum letzten Mal gesprochen. Und weiterhin alles, alles Gute.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Danke.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR-Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es dann ab sofort alle Saatkorn-Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt's en masse bei den Trendence Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.